Hallo und herzlich willkommen zu Kultur, der Podcast, nach langer Pause mal wieder da. Wir entschuldigen uns auch ein bisschen dafür, aber um einfach mal in die Folge reinzukommen, ein wenig Musik.
Kultur, Podcast heißt Liebe, der Podcast zur Offenbarung. Abonniert uns, macht eine wunderbare Erfahrung.
Ja, da sind wir wieder. Und zwar heute mit der Folge Krauts und Rüben, wenn ich jetzt richtig bin, mit der Folge 16 aus dem Offenbarung 23 Zyklus. Und mir gegenüber wie immer der wunderbare Dirk Fenske.
Vielen Dank, mein liebenswerter und hervorragend vorbereiteter Markus Kroslinski. Ist mir wie immer eine Ehre.
Vielen Dank, Dirk. So, wir steigen einfach mal wild ein, weil wir haben euch so lange auf die Folter gespannt mit dieser Folge, haben eine Sommerpause gemacht, waren dann ein wenig eingebunden. Danken euch, dass ihr die Geduld habt und dass ihr wieder an dieser Folge teilnehmt, trotzdem wir euch ein bisschen da haben auf die Folter gespannt. Aber jetzt, wie gesagt, soll es losgehen mit Folge 16. Dirk, hol uns mal in die Folge rein.
Es geht alles los mit, was wir in den letzten Folgen schon oftmals gesehen haben. Erstmal in eine wilde Handlung, die sich der Hörer erstmal erschließen muss. Es findet ein Telefongespräch, was offensichtlich aus einem Auto heraus, über das Autotelefon geführt wird. Zunächst wird hier doch die Namen werden, glaube ich, sofort genannt. Also der im Auto Sitzende identifiziert sich relativ schnell als Jörg Hillinger. Für alle Leute, die das nicht so ganz genau wissen, Jörg Hillinger ist ermittelnder Staatsanwalt im Schreiber-Spendenkanal vom damaligen Waffenhändler Schreiber gewesen, der dann später auch mal die CDU-Spendenaffäre ausgelöst hat. Das ist sozusagen der Anfang gewesen.
Was übrigens dafür gesorgt hat, dass Gesetze geändert wurden, dass man Barspenden an Parteien nicht mehr geben konnte. Ja, ja. Du kannst heute nur noch unbare Spenden abgeben.
Ja, musste man, zumal das ja auch aufgedeckt hat, dass sozusagen diese Schwarzgeldkontenführung und diese Spendenverwischung eigentlich schon eine relativ lange Tradition hatte. Und ich an meiner Stelle, ich würde das jetzt gar nicht so schlimm weit vertiefen an der Stelle, die CDU haben es dabei erwischt,
Dieter Hallervorden hat es mal sehr schön etwas witzig aufgearbeitet. Es gibt den Film Der Experte und da gibt es eine Szene in einer Waschanlage und da sitzt er mit drei Leuten in einem Auto und der Vordere gibt einen Geldkoffer nach hinten, der diesen dann der dritten Person gibt. Und dann sagt er, wieso hat er ihm denn nicht gleich den Koffer gegeben? Und dann sagt er, naja, sonst hätte es doch der Förderverein nicht bekommen. Und dann wäre es keine offizielle Spende gewesen. Ja, genau. Also nur mal so, wie es, das ist gar nicht so weit von der Wahrheit weg, wie es lief. Also nur mal so der Experte, der Experte, ja. Tipp dazu.
Ist auf jeden Fall ein Tipp. Na, was auch immer. Jörg Hillinger sitzt im Auto, telefoniert und es geht um die Vollzugsaussetzung von einem vorwiegend, aber mehreren ausgestellten Haftbefehlen. Und diese richten sich in erster Linie gegen den ehemaligen Staatssekretär Holger Pfahls, Ludwig Holger genau genommen, Angehöriger der CSU, verwickelt kurz gesagt in die Leuna-Affäre, vor allem den Verkauf von Minol und der angegliederten Raffinerie an Elf Agiter.
Agiten.
Ich breche mir immer die Zunge dabei. das Ganze ist protegiert worden aus Staatsspitzen in Deutschland, also von Helmut Kohl und damals Mitterrand war es, glaube ich, noch, ja. In Frankreich zur Vertiefung der deutsch-französischen Wirtschaft. Ist auch eine echt ganz interessante Geschichte. Mal schauen, ob wir nachher die Zeit finden. Dann darüber hinaus Haftbefehle gegen die Thyssen-Manager Maßmann und Haas. Das vorwiegend, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil diese Aussetzung des Vollzugs, die hat tatsächlich stattgefunden. Wie das Ganze zustande gekommen ist, ist auch immer noch ein kleines bisschen nebulös. Es identifiziert aber den Gesprächspartner von Jörg Hillinger als Hermann Froschauer, der zu diesem Zeitpunkt Generalstaatsanwalt war und der tatsächlich die Aufhebung oder die den Vollzug dieser, dieser Haftbefehle verschleppt hat, blockiert hat, da ist man sich noch nicht so hundertprozentig einig. Das ist auf jeden Fall jetzt gerade im Moment eine relativ spannende Sache. Markus sitzt auf heißen Kohlen, der möchte gerne dazwischengrätschen. Ich sehe es an seiner Nasenspitze.
Nein, gar nicht so. Ich finde die Einführung sehr gut und deswegen lassen wir die auch so. Aber der Punkt ist, man kennt es ja. Also man sitzt an seinem Bürotisch und dann rutscht plötzlich neue Post auf die alte Post und dann ist plötzlich so ein Haftbefehl nach unten gerutscht.
Tja, ja.
Das passiert.
Ja, ja, nur dass es in dem Fall bei Froschauer Zeugen gab, die eindeutig sagen, dass er den Prozess blockiert hat. Und zwar aktiv blockiert hat. Ja.
Er hat da auch da Interessen.
Genau.
Also für Interessierte, die können das mal nachlesen, interessantes Thema. Aber das hat heute mit der Folge mittelbar zu tun.
Nur mittelbar zu tun. Wir können leider nicht auf alles eingehen, weil die Materie einfach so umfangreich ist, ja, dass das sonst absolute Monster folgen würden. Ja, genau, die beiden telefonieren miteinander. Jörg Hellinger sagt, Chefe, alles erledigt. Ja, ich habe den Vollzug jetzt für eine Woche ausgesetzt und besteht aber im Folgenden darauf, dass dennoch der Gerechtigkeit hier Genüge getan wird und die Leute auch entsprechend einwandern. Er verweist damals darauf, dass das bitte nicht so laufen soll wie bei Max Strauß, der letztendlich dann vorgewarnt wurde. Auch eine interessante Materie, aber das können wir jetzt wirklich nicht weiter eingehen. Max Strauß, wer den Namen googelt, viel Spaß. Der hätte damals die Behörden ausgelacht und Froschauer, weiß man, hört das immer sozusagen nur durch die Entgegnung von Hellinger, weist darauf hin, er sei ja schließlich einer von ihnen, worauf Hellinger erwidert, naja, aber gerade aus dem Grund müsse er die Spielregeln erst recht kennen und er muss natürlich auch dafür einstehen. Das heißt, Hellinger ist tatsächlich ein sehr, mal auf die Realität zurück, ein sehr findiger Staatsanwalt gewesen, der eigentlich gar nicht, wie man jetzt denken sollte, so ein Riesenlicht war. Der ist einfach nur ganz einfacher ermittelnder Staatsanwalt gewesen, aber der muss unheimlich bissig gewesen sein. Ja? Der hat sich also von keinen Verwaltungshürden und von nichts und niemand hat er sich aufhalten lassen, um am Ende eben sozusagen Wahrheit und Gerechtigkeit zu finden. Es gibt noch eine weitere interessante Sache über Jörg Hellinger zu erzählen und genau das passiert jetzt gleich. Also die beiden drohen einander so ein bisschen sukzessive und Hellinger sagt auch, naja, er geht auch bis in die obersten Etagen und er macht auch, also das Gesetz macht auch vom Bundeskanzler im Zweifelsfall keinen Halt und plötzlich geht's oha, oha und dann kommt die zweite große Sache, für die Jörg Hellinger bekannt ist, er verunfallt nämlich mit seinem Wagen und dies äußerst tödlich, da er auf einem Dienstweg auf vollkommen gerader Strecke, auf einem Weg, den er regelmäßig gefahren ist, plötzlich mit einem Lastkraftwagen zusammenstoß und dabei den Tod fand. So ist der Einstieg in die Folge.
Mhm. Ja. Ich würde gerne mal kurz da rein. Das ist einer der Grundfehler, die oft in Ermittlungen gemacht werden. Gerade in diesen hochklassigen Ermittlungen nimmt man sich oft ein kleines Licht in Anführungsstrichen. Man nimmt eben nicht den Star-Staatsanwalt, sondern man nimmt ein kleines Licht in der Hoffnung, man könne ihn leicht manipulieren. Problem an diesen kleinen Lichtern ist immer, die haben keine Seilschaften. Die haben keine Verbindung. Die brauchen nicht irgendwelchen, die halten sich an die Regeln. Deswegen sind sie nämlich kleine Lichter, weil sie bereit waren, sich immer an diese Regeln zu halten. Und dann kommen sie nämlich plötzlich, dann hat der Anweisende ein Problem und der merkt, der ist eigentlich rechtlich auf der richtigen Seite. Und dann hat man oft ein Problem. Der Fehler dieses Ausruhens von kleinen Lichtern passiert immer wieder. Und dass man an dieser Taktik weiterhin festhält, ja. Dr. Holger Fahls im Übrigen.
Auch äußerst interessante Geschichte, wäre ich jetzt auch noch drauf eingegangen.
War ja auch unter anderem im Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ja. Und das ist auch sehr interessant und wird jetzt auch immer mehr in der Realpolitik Thema. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist ja immer ein Problem, weil es eigentlich europaweit oder fast weltweit keine Gegenentsprechung dazu gibt. Also es gibt kein Land, wo es so einen Inlandsgeheimdienst gibt zum Schutz der eigenen Verfassung.
Ja.
Also das ist auch eine sehr komische Darstellung sozusagen. Aber jedenfalls war er auch da und er hatte auch Waffengeschäfte mit ehemaligen NVA-Waffen. Da war er auch drin verwickelt. Also dieser Mann ist auch
hochgradig interessant. Ist ziemlich umtriebig gewesen. Und weil wir es jetzt gerade erwähnt haben, Herr Hellinger ist ja nun äußerst besorgt darüber, dass er gewarnt wird und sozusagen vor Verhaftung dann untertaucht innerhalb dieser Woche. Ob er nur gewarnt wurde, auch das verschwindet nebulös in den Annalen der Geschichten. Auf jeden Fall ist Ludwig Holger Fahls de facto geflohen. Und zwar über Taiwan nach Hongkong. Und im Endeffekt so behaupten heute böse Stimmen oder auch einige Zeugen mit Hilfe der französischen Geheimdienste, die nämlich keinesfalls wollten, dass Herr Pfalz festgesetzt wird, um eben den Imageschaden für Frankreich zu verhindern aufgrund des Elf-Argentin-Deals. Im Endeffekt ist der Mann erst 2004 in Frankreich, in Paris, festgenommen worden. Das heißt, das ist eine spektakuläre Flucht. Und wir reden ja jetzt hier nicht nur über, der ist jetzt mal 6 Monate verschwunden gewesen, bis wir ihn gefunden haben. Nein, wir reden hier von einer verdammt langen Zeit. Äußerst beeindruckende Geschichte. Wie man so ohne weiteres aus Deutschland nach Taiwan, nach Hongkong, das kriege ich vielleicht noch gebacken, aber wenn man sich dann so lange Zeit in Frankreich verstecken kann, ohne dass da irgendjemand vielleicht doch mal unterstützen geholfen hat.
Ein Pass, ein bisschen Finanzierung. Da ist einiges zu nötig an Logistik, ehrlich gesagt. Gut, dann kommen wir danach in den Vorspann, in die berühmte Titelmelodie, diesmal mit der Zusatzinformation, die Wahrheit ist unsterblich. Interessant gewählt übrigens zu dieser Folge.
Zumal sowohl die Wahrheit auch, als auch die Sterblichkeit eine äußerst interessante Rolle spielen in den nächsten zwei Folgen.
Genau, ja. Und da ist es so, T-Rex und Nolo sind im Leihwagen unterwegs nach Saarbrücken, was ja, hübscher Ort, wer es kennt. Weiter kann man nicht in den Westen kommen in Deutschland.
Ja.
Und Saarland ist auch, man bemerkt es eigentlich nicht, wenn man durchfährt, obwohl es sehr hübsch
ist. Es ist ja auch fix vorbei, wenn man durchfährt.
Es ist fix vorbei, es ist das kleinste Bundesland, es ist aber sehr hübsch und es hat eine gute Gastronomie im Übrigen. Ja, jedenfalls, man ist auf der Suche nach einem Gebäude und dieses Gebäude ist abgebildet auf einer Ansichtskarte und man sucht dieses Gebäude.
Richtig, wir erinnern uns, am Ende der letzten Folge sind Nolo und Georg auf ominöse Geschichte nach dem Zusammentreffen mit dem Vampir-Clan in einem Nobelhotel wieder aufgewacht. Und alles war plötzlich wieder super Friede vor der Eierkuchen. Die wurde entführt, hat sich wie selbstverständlich, haha, guck mal, da bin ich wieder. Das hat uns alle schon so ein bisschen rätseln lassen. Und jetzt hat Tron auch noch dorthin eine Ansichtskarte geschickt mit eben einem lustigen Schild. Und der Bemerkung, die nebenbei gesagt von Nolo eindeutig als Trons Handschrift identifiziert wird, ja, dass sie sich bitte so schnell wie möglich dorthin auf den Weg machen sollen.
Genau. Und man will zu einem, oder man will zu einem Mitreum, was einem Geburtsort des Mitras entspricht. Und,
oder einem Wiedergeburtsort.
Dem Wiedergeburtsort.
Ja, für alle Unwissenden. Ja, aber ich meine, das ist klar, dass das hier Kindergartenwissen. Ja. Mithras, persischer Sonnengott, lebte davon, dass er immer und immer wiedergeboren wurde. Es gab Kulte um Mithras, die lustigerweise übrigens eine ganz erstaunliche Eigenschaft haben. Die sind kirchenähnlich gewesen. Es wurden also Glaubensstätten errichtet, diese Mithräen. Bei Zuwachs der Gemeinde hat man nicht etwa an der Stelle die Gotteshäuser vergrößert, sondern man hat einfach nur mehr gebaut davon.
Und wollen wir ehrlich sein, wir sind bei Offenbarung 23, natürlich wird hier mehrfach geboren. Ja, also mit einmaliger Geburt geht es hier nicht aus.
Auf keinen Fall.
Nein. So, und man kommt dann an einer Höhle, an einem Eisenzaun an und man will dort Tron treffen. Und da würde schon der geneigte Hörer sagen, also wir haben jetzt schon viel gehört und er ist ja auch unsterblich und das wissen wir auch alle. Aber so langsam ist die Geschichte des abgetauchten Tron so ein bisschen. Also ich finde sie so ein bisschen
vor allem nach all dem, was die Protagonisten bis jetzt so erlebt haben, dass T-Rex mit stolz geschwellter Brust da reinrennt und laut nach Tron ruft und er soll bitte rauskommen. Da dachte ich mir auch so, lieber Georg, da bist du vielleicht doch ein bisschen leichtgläubig gewesen.
Ja. Aber es hat nicht auch was Ironisches, was er da tut. Also wir wissen ja, David Nathan neigt ja zur Ironie. Und ich höre es eigentlich auch mit einem Unterton. Ich finde ihn aber gut gemacht.
Ich denke, dass er 2, 3 Takes gebraucht hat, um das einzusprechen, weil die ersten Male ist mit Sicherheit mit Akzent rausgekommen.
Genau.
Komm raus, du Potsau!
Ja, aber wir kennen alle, also man ist ja auch geneigt. Wir werden alle noch in die Folge 221 kommen, Jack the Ripper, wo es ja Outtakes gibt. Da werden wir noch ausgiebig drüber sprechen. Und jedenfalls, als T-Rex in diese Höhle ruft, ertönt eine Stimme, ein Orakel und sagt, Kreuzos, Halim, Diaves, Medain, Akim, Katalysain. Und das klingt
Markus, ein bisschen, was ist denn das für eine Sprache?
Genau. Und jetzt ist es so, ich finde eigentlich die Entgegnung von T-Rex so geil, wie er sagt, aha.
Das kriege ich ja jeden Tag gesagt.
Ich liebe es, wenn man das zu mir sagt.
Oder so war es, genau.
Cool. Also ein typischer David Nathan, brauchen wir uns nicht, es ist cool. Und aber wie es so sein kann, totgeglaubte leben länger. Wer taucht auf? Margot.
Margot taucht auf.
Die Frau mit den Korkenzieherlocken, mit den roten Korkenzieherlocken.
Der rote Drache, die schlanke, bleiche Schönheit aus ungeklärten Gefilden. Genau. Schön wie gefährlich zugleich. Na gut, jetzt Schluss mit der Lobhudelei. Also Margot ist auf jeden Fall wieder da. Genau. Sie tritt aus einem verborgenen Seitengang, dem sogenannten Orakelgang, den man dazu benutzt hat, um eben versteckt zur Glaubensgemeinde des Mithraskultes zu sprechen. Und sie klärt ihn darüber auf, dass dies der Orakelspruch des Orakels von Delphi an Krösus gewesen wäre. Auch hier gehen wir jetzt nicht allzu weit in die antike Geschichte ein. Krösus, Herrscher von Lydien, hat das Orakel befragt, was er denn nur tun sollte mit seinem Leben. Und das Orakel sagte zu ihm, kann ich das jetzt schon sagen oder ist das jetzt vorgegriffen? Nein. Wenn Krösus den Fluss, wie heißt er doch gleich? Nicht Hades, ich will mal Hades sagen.
Nee. Ja, ich habe es nicht aufgeschrieben.
Ach so, also den Fluss so und so überschreite, Entschuldigung bitte für die Ungenauigkeit, die historische, dann wird er ein großes Reich zerstören, was er so gedeutet hat, dass er das Persische Reich angreifen und zerstören wird. Tatsächlich ist es am Ende sein eigenes, auch nicht unbedeutend großes Reich daran zerschellt. Und Margot gibt dieses Georg gleich einmal zu denken. Und tatsächlich ist das ein ganz interessanter Gedankenanstoß, ich finde.
Ja. Aber es gibt auch noch eine andere Auflösung, nämlich Margot gibt in diesem Dialog zu, dass die Ansichtskarte von ihr stammt und dass sie diese Chiffre gestartet hat. Und sie gibt sozusagen zu bedenken oder sie sagt, dass das Tron natürlich tot ist. Also sie macht diesen Punkt klar, was auch die Sache ein bisschen entlastet mit dem Anfang, was ich ganz gut finde. Und Georg bemerkt, dass das alles seit Tupac sozusagen eine Art Fake gewesen ist, weil ja, wenn Tron tot ist, von wem kommen die Chiffren? Wessen Spiel spielt er da? Und das ist eigentlich eine interessante Aufmachung für die Folge, zu sagen, okay, er kriegt mit, ist Georg jetzt wirklich diese erzeugte Reinkarnation von Tron? Soll er wirklich diese Rolle einnehmen? Und Margot sagt ja, denn es gibt Rätsel und er und Nolo, er liebt Nolo, wie Tron geliebt hat. Er ist der Rätselentschlüssler, der Entschlüssler, wie es Tron war. Also die Parallelen werden da größer gemacht.
Im Prinzip wird ganz klar gesagt, dass Georg systematisch als Trons Nachfolger aufgebaut wurde. Genau. Was wir in vorigen Folgen ja letztendlich retrospektiv auch schon erlebt haben als Lichtbringer und was es nicht eigentlich alles war.
Drachentöter.
Als Drachentöter, was auch immer. Also es wird versucht, aus ihm jemanden zu machen, der er eigentlich gar nicht ist. Und deswegen wird er systematisch hin und her geschubst, manipuliert.
Interessant ist die Darstellung der Person. Wenn wir uns mal ins Gedächtnis rufen, wie die Personen dargestellt werden, dann haben wir die hellhäutig rothaarige Margot und den stets schwarz gekleideten Edelhacker. Und mir ist da sofort diese Matrix-Parallele. Kannst du dich erinnern an Matrix, an dieses Gespräch von Gut und Böse?
Ja.
So, und das ist dieses Spiel, was hier so ein bisschen so.
Dieses Spiel wird ja im Laufe dieser und der nächsten Folge noch ein bisschen hart auf die Spitze getrieben.
Genau.
Aber tatsächlich an der Stelle eine kleine, lustige Preview, von der man noch gar nicht in diesem Moment eigentlich weiß, dass es eine ist. Also tatsächlich muss ich sagen, finde ich dieses Gespräch an dieser Stelle, es wirkt relativ belanglos und wirkt auf den ersten Hinhörer, finde ich, erst so ein bisschen so, als würde man, okay, man hat Margot mal wieder ins Spiel gebracht.
Aber tatsächlich, ist ein Öffner, ne?
Tatsächlich hat dieses Gespräch, es ist nicht nur ein Öffner, sondern es hat so unglaublich viele Ebenen und weist eigentlich auch so viele Twists hin, dass das eigentlich ziemlich cool ist, ein richtig geiler Dialog eigentlich. Denn es geht, wir befinden uns in der Stätte der Wiedergeburt eines Sonnengottes, Lichtbringer, Wiedergeburt eines Tron, ja, vielleicht. Ne? Das ist hier schon eine gewisse Doppeldeutigkeit. Und auch der Hinweis auf den Orakelspruch von Delphi, an dem Krösus gesagt wird, wenn er diesen Fluss, sagen wir einfach mal, diese Linie überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören. Aber auch an dieser Stelle warnt sie ihn auch. Wäre Krösus vorsichtig gewesen, wäre sich der Doppeldeutigkeit dieser Aussage bewusst gewesen und wäre vorsichtiger gewesen. Das heißt, man könnte Marcos Monolog tatsächlich mal als wohlwollende Warnung verstehen.
Ja, und zwar, es gibt ja noch einen Hinweis auf dieses wohlwollende Tun, nämlich Margot hat ja, wie sie selbst sagt, die Aufgabe, Nolo zu schützen. Und da fragt man sich auch, wenn man es so hört im ersten Moment, dass diese Öffnung der Fragen und man fragt sich, wovor wird Nolo geschützt? Was ist eigentlich das Warum? Wem nützt es? Was ist der individuelle Wert von Nolo? Und in diesem Konstrukt, in diesem ganzen Rätsel, Entschlüsseln und so weiter. Und die nächste Frage ist, diese Konstruktion der Chiffren. Wenn sie konstruiert sind, dann gibt es ja auch eine Art Spielleiter. Jetzt wissen wir, so jetzt fungieren so ein bisschen ING und Margot so ein bisschen als Spielleiter, je nachdem, welches Interesse an dieser Handlung gerade zieht, was auch interessant ist für die Weiterführung.
Wobei wir an dieser Stelle mal wieder darauf hinweisen müssen, dass die Initialen ING doch mit Jan Gaspar, dem Autoren der ganzen Geschichte, doch relativ identisch sind, was wiederum eine neue Ebene aufmacht. Und für mich ist das jetzt gerade die Folge, die wir gerade besprechen, ist die Folge der Mehrschichtigkeit. Das heißt, hier werden echt viele Ebenen aufgemacht, da kommen wir später noch zu. Es gibt zwei Sachen, die ich an der Stelle jetzt gerade so ein bisschen abstrus finde. Zum einen, Nolo hat die Handschrift eindeutig als Trons identifiziert und Margot lacht sich kaputt und sagt, na klar, habe ich das geschrieben. Ja. Okay. Und der Orakelspruch aus dem Orakelgang, also das muss echt ein geiler Orakelgang sein, weil die Stimme, die da rauskam, die war so krass männlich. Mhm. Und Margots Stimme ist so krass überhaupt gar nicht männlich. Also das muss schon wirklich ein Wunderwerk von verschneckter und verschachtelter Architektur sein, dass dort die Stimme also so verzerrt wird. An der Stelle bin ich erstmal gestolpert und habe gesagt, entweder Belanglosigkeit, um die Dramaturgie zu steigen, oder wer weiß, habe ich da was verpasst? Keine Ahnung. Ja, also das überlassen wir einfach mal euch, da mal reinzuhören und lasst uns gerne wissen, was ihr davon so haltet. Es
könnte natürlich sein, dass die Ersteller des Mitreums quasi die besten analogen Tontechniker waren.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Das wird im Raum stehen. Auf jeden Fall geht die Geschichte. Also man ist noch die Geschichte führt sich dann so ein bisschen weiter. Man ist am Parkplatz des Schlosses Hallberg.
Eins gibt's noch. Eins muss ich kurz noch einwerfen, weil es ein äußerst interessanter Fakt ist, der bis jetzt noch nicht erläutert wurde. Georg sinniert ja über all seine Erlebnisse in der letzten Zeit. Ja. Und er fixiert den Zeitraum, den wir bis jetzt
nicht mit kannten.
Diesen 15 Folgen erlebt haben und nicht kannten. Es sind 14 Wochen.
Ja, also da muss ich auch sagen, das wollte ich mir noch notieren. Das ist mir auch schön, dass du es nicht vergessen hast. Witzig ist, 14 derartig ereignisreiche Wochen, fast zu Tode zu kommen, in Stonehenge aufgebahrt zu werden, ja, irgendwo entführt zu werden auf einer Insel, in New York
die Nasdaq, Hälfte seines Körpergewichts verloren.
Und genau, die Nasdaq zu knacken. Ja. Also der hat in 14 Wochen ein Erlebnisreichtum, das kriegen andere im Leben nicht hin, selbst wenn sie mehrere hätten.
Ja. Also ich für meinen Teil, Gott sei Dank hören wir ja das Hörspiel, so können wir teilhaben und so haben wir all das natürlich auch relativ fix erlebt. Ja, ich fand es auf jeden Fall einen interessanten Fakt. Also man verlässt jetzt jedenfalls das Mitreum, ist wieder am Parkplatz, wo Margots Limousine samt schneidigem Fahrer bereits wartet.
Livriertem Chauffeur.
Ja. Ne? Das wollte ich mir rausschreiben, weil ich vergessen,
genau. Livriertem Chauffeur. Also da sitzt wirklich so ein befragter Mensch und fährt sie, was auch ein interessantes Bild sein muss. Und man fährt in einen etwas weniger mondänen Ort, nämlich nach Ludwigshafen. Und das ist die Heimatstadt des Ex-Kanzlers Helmut Kohl.
Geburtsstadt und auch. Nicht nur Heimatstadt, auch, sondern ja, genau, auch Geburtsstadt in mehrerlei Hinsicht. Sowohl beruflich als auch persönlich, Ludwigshafen hat dort eine große Rolle gespielt. Witzigerweise, ich musste meine Aufzeichnung überarbeiten, als ich sie nochmal durchgesehen habe, als ich die Folge gehört habe und das sozusagen mitgeschrieben habe, ich nämlich Bremerhaven reingeschrieben. Ich habe das hinterher, habe ich das durchgeguckt und denke so, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, was habe ich denn jetzt verpasst?
Fand ich auch so.
Cool, Bremerhaven, was passt denn hier nicht? Und ich dachte so, halt,
Moment. Am falschen Ende der Republik.
Habe ich mich wohl nur vertippt.
Da warst du auch völlig am falschen Ende der Republik, ehrlich gesagt. So, und man, ja. Man sinniert so ein bisschen, oder man nimmt so ein bisschen die Station dieses Helmut Kohl durch, und dass er und T-Rex weiß, er ist klar Ex-Kanzler, er war Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und Margot ergänzt so ein bisschen, er war davor Referent im Industrieverband Chemie und er war auch Werkstudent bei BASF. Und BASF ist ein.
Die badischen Annelien und
Soda-Fabrik.
Soda-Fabrik.
Genau. Es ist ein Industrieriese in Deutschland. Man hat wenig damit zu tun. Früher hatten Leute mal eine Kassette davon und so, aber es ist wirklich ein Industrieriese, der für alles produziert, für alles. Und das ist sogar so, dass das, also würde man konsequent heute auf erneuerbare Energien, würde man wirklich alles konsequent abschalten und nur die Erneuerbaren haben, bräuchte BASF für seine heutige Produktion die Hälfte des dann erzeugten Stromes.
Ja.
Also das ist wirklich gigantisch, was dort hergestellt wird. Jedenfalls hält diese Limousine am Haus von Helmut Kohl.
Naja, es gibt ganz vorher gibt es noch einen kleinen Einschub, den ich ganz interessant finde, der uns nämlich tatsächlich in die Rahmenhandlung des Einstiegs in die Folge wieder zurückgreift. Denn man redet einmal ganz kurz über BASF, wird mal ganz kurz an die eventuelle Verwicklung von Helmut Kohl in die Leuna-Affäre zurückgemacht. Und es wird darauf verwiesen, wer denn Eigentümer, also es wird hier gesagt, Eigentümer der Leuna-Werke war, das ist nicht ganz korrekt, aber ein nicht ganz verschwindend großer Teil der Leuna-Werke gehörte zu BASF. An der Stelle sind wir jetzt über die Leuna-Affäre, sind wir jetzt kurz in der Rahmenhandlung schon wieder drin. Zumindest den Kreis haben wir schon mal schließen können. Genau, und dann steht man vor dem Haus von Helmut Kohl und sinniert so ein bisschen darüber, was hat er dann alles gemacht. Auch das werden wir hier nicht allzu sehr ausführen. Für mich ist er natürlich trotzdem, trotz all dessen, was gemacht ist, ich bin mit ihm als Kanzler aufgewachsen. Du nicht. Also auch schon, aber du hast noch was anderes erlebt.
Ja, zu dem kommen wir aber auch noch. Und den erwähnen wir noch nicht, bitte, weil der hat wieder was mit dem anderen Thema zu tun.
Ja, genau. Deswegen, ja. Ich halte mich da ja schon kurz. Ja. Und Margot schlägt vor, Mensch, lass uns doch einfach mal fix aussteigen. Dann können wir doch hier mal ein bisschen Sightseeing machen. Mhm. Und was passiert?
Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, ich weiß jetzt gerade den Zeitpunkt der Rahmenhandlung nicht, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, wenn du Ex-Bundeskanzler bist, dann hast du, wenn du deine aktive Zeit beendest, lebenslang einen Fahrer. Du hast ein Wachhäuschen der Bundespolizei vor deinem Haus. Du hast ein eingezäuntes Haus. Also du lebst nicht wie 0815 und auch eine Angela Merkel lebt nicht wie eine Hausfrau, sondern die hat eine lebenslange Bewachung und das ist auch immer da. Und deswegen
das stört meine Illusionen.
Hast du nicht ganz
Feierabend?
Nicht so richtig. Und du hast auch nicht so diesen Drang, wenn du vor so einem Haus stehst und denkst, ach komm, gucken wir uns doch mal um. Also da ist der böse Blick, den du dann abkriegst, relativ schnell. Und auch hier passiert Folgendes, man steigt aus, man sinniert so ein bisschen herum und zack, kommen Leute an und die
Leute. Erst sind es nur ein paar Polizisten, die loslaufen. Und dann kommen sie aus allen Löchern mit der Waffe im Anschlag, in Zivil und ohne Zivil. Und schwuppsdiwupps findet man sich verhaftet wieder, Sack über den Kopf. Nein, ganz so Sack über den Kopf ist es nicht. Aber Georg bekommt sozusagen einen Einzeltransport.
Es ist der Running Gag. Er wird mal wieder von dem Rest getrennt.
Ja, ja.
Also, Georg wird immer abgetrennt.
Ja, wobei man sagen muss, wenn ich mir jetzt diese Situation anschaue und der Vorwurf, der hier im Raum steht, nämlich man hätte dort irgendwas aufgekundschaft und es wäre eventuell Terrorgefahr oder sowas, natürlich wird man die Agiteure an dieser Stelle trennen. Ja, und zwar sofort. Man möchte ihnen ja keine Zeit zur Absprache geben. Also das heißt, das halte ich schon für relativ realistisch. Witzig ist, das Ganze ist natürlich, hier werden echt Geheimdienstlegenden geschürt, denn also er kriegt keinen Sack in den Kopf. Das wäre aber auch wirklich nur das, was wirklich noch das i-Tüpfelchen darin gewesen wäre. Er wird also quasi wortlos in das Heck eines Wagens verfrachtet. Gott sei Dank nicht in den Kofferraum. Das wäre auch noch sowas gewesen.
Gut, das ist der BND, nicht die Mafia. Ja, also es ist...
Genau, wir haben schon mal verraten, also wir sind jetzt vom BND, sind wir geschlagen, vom deutschen Geheimdienst, und Georg wird mit einem Beamten des BND in ein Büro gesetzt und dieser Beamte tut in ausgiebiger Weise erstmal eins und das ist Schweigen und Georg anstarren.
Also er folgt seinem Beamtenleiter und er tut erstmal nichts. So, also es ist das sogenannte, es gibt dafür tatsächlich einen Begriff, das ist das sogenannte japanische Verhör. Weil, pass auf, die japanische Polizei hat irgendwann mal herausgefunden, wenn sie eine Gruppe von Kriminellen einkassiert, ne, dann werden die alle ja befragt und so weiter. Und einer wird eben nicht befragt. Einer steht in einem Raum und alle Polizisten sagen nichts. Keiner sagt etwas, kein Ton. Und das für Stunden. Und selbst wenn er nachfragt, sagen sie nichts. Jetzt passiert folgender Effekt. Irgendwann führt sich die Gruppe ja nach dem Verhör wieder zusammen. Und die anderen werden fragen, was haben sie dich gefragt? Und er wird sagen, nichts. Und das werden die nicht glauben. Das heißt, sie suchen sich einen aus, der quasi als Verräter markiert wird,
ja,
um diese Gruppe unruhig zu machen. Und das ist immer so. Und ganz und zusätzlicher psychologischer Effekt, das hat jetzt hier nicht stattgefunden, aber psychologischer Effekt, Stille ist unerträglich. Ja. Jedenfalls auf lange Sicht. Und wenn du schon gar nicht weißt, warum du da bist.
Ja.
Irgendwann bohrt es und du fragst, was ist los? So, und hier ist es so, der schweigt und schweigt und schweigt. Und irgendwann verliert T-Rex ein bisschen die Geduld und er sagt, worum geht's denn und so weiter. Und jetzt tut er eins, was ich nicht verstehe. T-Rex ist wirklich nicht neu in dem Geschäft und er hat sich wirklich mit ENG über Sachen unterhalten und er erwähnt ENG und die NSA. In diesem Gespräch, quasi mit den ersten Sätzen. Und da habe ich so bei mir gedacht, so richtig klug?
Siehst du, das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen.
Also es wäre doch nicht meine erste Erwähnung. Meine erste Erwähnung wäre doch, was möchten die eigentlich von mir? Warum bin ich hier? Wer sind Sie?
Naja, andererseits hat Georg ja auch mittlerweile gelernt, wenn man so drüber nachdenkt, dass er sich in äußerst einflussreichen Kreisen bewegt. Und nun ist die Erwähnung von jemandem wie ING vielleicht gar nicht so ein schlechter Joker, wenn man von irgendeiner unbekannten Organisation gerade eingesackt wurde und nicht so richtig weiß, was die eigentlich von einem wollen. Hm. Vielleicht erstmal kurz Revier markieren und mal in die Ecke pinkeln und sagen, ich kenne übrigens den Ian. Weiß ich nicht. Also
dann würde ich aber eventuell ohne Nachnamen arbeiten und nur mit Andeutung. Aber egal. Lass mir es so hingestellt. Jedenfalls, T-Rex wird gefragt, was er ausspähen wollte. Und er sagt, nicht, er studiere Architektur und sein Gegenüber weiß sehr wohl, was er studiert. Also er ist relativ gut informiert. Und er weiß nicht nur, dass es nicht stimmt, was das er ihm gesagt hat, sondern er weiß auch, dass T-Rex viel unterwegs ist und viel verreist ist in letzter Zeit und das macht ihn terrorverdächtig.
Ja.
So, und T-Rex macht natürlich das, was er jetzt handelt er plötzlich wieder relativ normal und fragt nach einem Rechtsbeistand, nach einem Anwalt, was den Verhörer erheitert und er verlässt
lachend den Raum.
Er verlässt lachend den Raum. Übrigens, ich habe es mir notiert und ich habe es nochmal gehört, übrigens, eine stark gespielte Szene. Gut gespielt von beiden Seiten. Also die war wirklich so.
Ist auch ein Sprecher, den wir schon häufiger gehört haben, dieser BND-Beamte. Das ist witzig, also man muss tatsächlich in die alten Folgen mal wieder reinhören, um mal zu gucken, wer ist denn das eigentlich gewesen. Aber die Stimme ist schon relativ oft aufgetaucht. Ist offenbar auch ein sehr wandlungsfähiger Charakter, meist etwas unsympathisch. Ich glaube, dass es zum Beispiel dieser Chemiker war bei der Nummer mit der Sonnencreme.
Ah ja.
Ich glaube, das ist er.
So, und jetzt passiert Folgendes. Der Beamte verlässt den Raum und wer kommt rein?
Marco.
Man ist immer wieder erstaunt.
Dun, 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 dun.
Und wieder haben wir die blasse Frau mit den Korkenzieherlocken im Raum.
Ganz so ist es. Und sie erklärt Georg auch als erstes mal das, was er am dringendsten wissen wollte, dass sie nämlich nicht mehr in Ludwigshafen, sondern in Heidelberg sind. Ist tatsächlich auch nur ein Katzensprung von dort aus. Heidelberg ebenfalls äußerst geschichtsträchtiger Ort. Große Universität, sollte man sich mal gucken. Das ist ja auch ein sehr hübsches Fleckchen Erde.
Ne? Ja.
Margot schlägt auf jeden Fall vor, dass frische Luft ja dann doch ein bisschen was Besseres wäre. Und sie verlassen ganz einfach, quasi Hand in Hand und völlig ungehindert, das BND-Gebäude ohne weitere Erklärungen, Fragen oder sonst
was. Und da muss man sich doch, wenn hier die Fragen nicht gestellt werden, dann müssen wir sie stellen, das ist ja ganz klar. Wer ist Margot eigentlich? Ne? Wie kann sie, also sie kann Leute beauftragen, also sie wird ja da auch wahrscheinlich relativ gut behandelt und sie kann ja auch da raus und sie kann Georg wieder mitnehmen und sie können da einfach rausspazieren und man ist jetzt schon.
Die Frage ist, wer ist sie, wenn sie tatsächlich erstmal wegen Terrorverdachts eingesackt wird und danach den vermeintlichen Hauptagiteur gleich wieder einsacken kann und einfach wieder gehen kann, ohne dass Fragen gestellt werden.
Aber in so einer Situation, auch wenn du da nicht. Wenn du da einfach nur neben dem bist, wirst du mit eingesackt, als wärst du schuldig. Also egal wie, das finde ich noch gar nicht so abwegig. Aber jedenfalls laufen sie dann durch die Heidelberger Altstadt und gehen zum Kurpfälzischen Museum. Ja, hübsches Wort mit Versprecherpotenzial. T-Rex ist klar müde, er hat ja nur eine Weile in dem Verhör gesessen. Und
wir besichtigen dort aber gemeinsam mit Georg, also wir natürlich nur im gehörlichen Sinne, aber die Nachstellung und Wiederaufbereitung eines weiteren Mitreums. Was in der Tat eine ganz interessante Geschichte ist, denn dieses Mitreum ist im Heidelberger Museum ist tatsächlich anzugucken. Könnt ihr auch im Internet mal gucken oder fahrt einfach mal nach Heidelberg. Und das ist äußerst interessant, weil das sieht nämlich als erstes mal aus wie die wie ein Raum für Pressekonferenzen des Weißen Hauses, so auf den ersten Blick, weil Stars and Stripes überall. Das ist schon tatsächlich ein bisschen auffällig. Hast du das Bild angeschaut?
Noch nicht, nein. Ich habe es tatsächlich nicht nachgeprüft, ich hatte diese Zeit nicht. Es gibt aber noch einen Einsatz und zwar, ich glaube, T-Rex erwähnt irgendwas von, er würde aussteigen wollen. Und Margot sagt, er kann nicht aussteigen, weil er immer die richtigen Schlüsse zieht.
Ja.
Und zwar als einer der wenigen. Und ich sehe da eine kleine Bezug auf die Folge Durst und den Eisenmangel und so weiter.
Ich würde an dieser ganzen Stelle auch mal so ein bisschen Aufklärung meines Chefredakteurs betreiben, weil für irgendwas muss ich hier in der Rechercheanstalt auch da sein. Das, lieber Markus, ist das Mitreum nachgestellt in Heidelberg.
Das ist
schon auffällig,
beängstigend.
Das ist schon beängstigend. Also, liebe Hörer, guckt es euch ruhig mal an dieser Stelle.
Also ich kann es ganz kurz beschreiben, weil ihr es nicht seht. Das ist eine Decke mit einer blauen Decke, die wirklich diesen Farbton der Stars and Stripes hat, mit goldenen Sternen. Und an den Wänden befinden sich weiße Grundfarben mit roten Absätzen. Das heißt also, dass Striche entstehen in Rot und Weiß. Das ist schon spannend.
Das ist schon spannend, absolut. Auf diese Farbähnlichkeiten kommen wir später nochmal zu sprechen.
Genau, also das ist in einem Nebensatz fällt dann, dass Nolo wieder auf dem Weg nach Berlin ist. Das sagt Margot ihr so. Da, was auch immer so ein bisschen Zweifel an der Beziehung eigentlich der beiden aufbringt, ne? Mhm. Also manchmal spielen sie verliebt, manchmal reißt der eine weg und der andere bleibt. Und das ist schon merkwürdig. Aber das jetzt nur so leichte.
Richtig, gut, dann können wir an dieser Stelle können wir das gleich schon mal sagen. Also es wird so ein bisschen, das will ich auch noch gar nicht so sehr vertiefen, von Margot darauf eingegangen, auf eben diese Ähnlichkeit der Farbgestaltung im Mitreum zur amerikanischen Flagge. Und sie leitet damit, das ist meines Erachtens ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ein äußerst interessanter, Effekt, weil sie sagt, okay, wir haben hier einen persischen Kult, ja. Der persische Kult wurde vom Römischen Reich nach Europa geholt. Das Römische Reich, ein Imperium, das amerikanische Imperium, das Römische Imperium, das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Und überall spiegelt sich der Mithras-Kult. Das sagt sie zwar nicht, aber es wird so ein bisschen so angedeutet, so, dass man glauben könnte, so, was will sie denn jetzt eigentlich damit sagen? Das heißt, es gab eigentlich nie wirklich große Nationen und Imperien, sondern es gab eigentlich nur einen Mithras-Kult. Weiß ich nicht. Würde ich an der Stelle jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber behaltet das ruhig mal für die nächste Folge im Kopf.
Wir wissen aber auch, dass mit diesen überhalb von Nationen gibt es etwas, sehr oft bei Offenbarung 23 gespielt wird. Ob es die Freimaurer sind, ob es Illuminaten sind. Also auch dieses Spiel werden wir noch ein bisschen häufiger verfolgen können. Wie kamen wir jetzt zum
Nolo ist nach Berlin zurückgereist und man fährt kurzerhand einfach hinterher. Hier wird auch gar keine große Zeitspanne beschrieben, sondern man ist plötzlich einfach wieder da. Steigt in der Kupfergasse aus dem Fahrzeug.
Moment. Ja? Ganz kurz am Kupfergraben übrigens.
Aber Entschuldigung.
Ganz kurz, ich muss noch mal kurz was. Es geht kurzzeitig um das sogenannte Alfred-Weber-Institut.
Stimmt. Helmut
Kohl hat da studiert. Das ist an der Universität Heidelberg und so weiter. Also nur so, es ist so ein Nebenschauplatz. Ich wollte es nur erwähnen, falls jemand unserer Hörer Lust hat, da mal nachzugoogeln. Auch ein interessantes Institut, wo sehr viele Leute waren, die später große Rollen gespielt haben. Man ist wieder auf dem Weg nach Berlin. Margot und T-Rex sind auf dem Weg nach Berlin und in Berlin begibt man sich zum Kupfergraben. Am Kupfergraben ist die Adresse der Atlantikbrücke.
Ja.
Da ist das Magnushaus.
Richtig, das Ganze befindet sich in unmittelbarer Nähe, nebenbei gesagt, der Humboldt-Universität und des Berliner Doms und der Museumsinsel. Das heißt, wer von hier ist, der kann fix mal einen Ausflug dahin machen. Mhm. Wir werden es bestimmt mal tun. Ich hoffe, wir schaffen irgendwann mal unsere Außentermine, Markus.
Just in diesem Haus befindet sich übrigens auch das Büro eines Herrn Richard von Weizsäcker. Auch interessant.
Nicht unbedingt ein Zufall.
Nein, natürlich nicht.
Zumal er Mitglied in der Atlantikbrücke ist. Und hiermit haben wir auch eigentlich schon das große Aha dieser Folge aufgemacht, denn wir begeben uns jetzt in die Fänge der Atlantikbrücke. Mhm. Schreibt uns doch mal, wer ist mit dem Verein eigentlich vor dieser Folge schon wirklich gut vertraut gewesen?
Ja. Wer hat schon mal überhaupt was davon gehört? Und interessant ist, das ist keine geheime Gesellschaft, keine Loge, nichts. Das ist ein e.V., ein eingetragener Verein in Deutschland. Die Mitgliederliste ist gut einsehbar, der Vorstand ist einsehbar.
Die Mitgliederliste kann ich auch nur jedem, die kann man bei Wikipedia sogar einsehen. Die spielen echt mit offenen Karten, was das angeht.
Wir werden da gleich noch was kurz, da will ich ein
richtig,
paar Worte
zu sagen. Richtig, da werden wir gleich was zu sagen, aber man kann da sehr umfangreich lesen. Die Mitgliedschaft erfolgt auf Einladung. Mhm. Wie ich gestern schon mit einem guten Freund von mir besprochen habe, der sagte, Mitgliedschaft auf Einladung, also geschlossene Gesellschaft.
Ja. Kann man so sagen. Und das ist auch in dem Fall gar nicht so wenig einzusehen. Jedenfalls in der Handlung steht man vor diesem Haus und vor dem Haus steigen plötzlich Kai Siegmann, der schmierige Journalist, und ING aus einem Auto.
Nebst ein paar Generälen und Industriefunktionären, die jetzt.
Ja, die da zufällig mal rumkreisen.
Ja, das ist auch, die finden sich übrigens auch alle in der Vorstandsliste wieder.
Lustige Parallele. Ein Herr Diekmann, ehemaliger Chefredakteur der Bild, ist wirklich Vorstandsmitglied der Atlantikbrücke, ist im Young Leadership und hat viele Projekte aufgemacht und ist heute da noch sehr aktiv.
Ja, nebst seinem besten Freund Rainer. Reiner Zufall.
Genau.
Was wir an dieser Stelle einfach mal erzählen müssen. Weil wir möchten ja hier keine Parallelen zu.
Nein. Und aber jedenfalls, Margot erwähnt die Atlantikbrücke e.V. Und im Vergleich zu einer Loge ist es halt ein eingetragener Verein. So. Und zum Beispiel erhielt George W. Bush den Erik M. Warburg-Preis.
Erik M. Warburg, nebenbei gesagt, ist mit einer der Mitbegründer der Atlantikbrücke. Genau. Und deswegen ist der Preis danach benannt.
Genau. Und Überreicher dieses Preises war Joschka Fischer. Und jetzt sind wir wieder da sind wir über so viele Grenzen hinweg. Und wir können ja kurz mal einen Überschwang machen, das passt jetzt nicht ganz in die Handlung, aber ich würde es gerne mit anbringen. Ehemalige Mitglieder und Vorstandsmitglieder sind öffentlich, weil es ist ein e.V. Und dementsprechend können wir da gut reingucken. Und wir haben zum Beispiel Mitglieder, ja, also man sagt immer so, viele denken, da werden ganz geheime Sachen gemacht und die Sitzungen sind auch geheim, aber wenn man sich die ehemaligen Mitglieder mal so anguckt, dann haben wir da so Leute wie, ja, wie soll man das sagen, wir haben Kai Siegmann, wir haben auch einen Walter Leisler-Kiep war da mal Mitglied, wir haben zum Beispiel war in einer kurzen Episode auch mal die Frau Baerbock, ein Cem Özdemir.
Bei den Young Leaders, die Young Leaders ist eine Untergruppierung der Atlantikbrücke e.V., Hier werden hoffnungsvolle künftige Würdenträger und Führungskräfte zum gemeinsamen freien Diskurs berufen. Könnten wir das so ausdrücken?
Also das ist, glaube ich, das Bild der Atlantikbrücke, um mal den Begriff aufzumachen. Es war wirklich, es gab mal ein Bild, wo man sagen würde, man will eine Brücke über den Atlantik bauen. Es gab sogar mal den physikalischen Plan, obwohl man gemerkt hat, das haut nicht hin.
Es gab sogar mal ein paar Gazetten, die dazu Titelstories gebracht haben.
Ja, und aber man hat die sozusagen die Verbundenheit mit den amerikanischen Staaten durch diese Atlantikbrücke hat pflegen wollen aus Europa heraus und gerade Deutschland. Und interessant an der ganzen Geschichte ist ja, es sind manchmal auch ehemalige Würdenträger, die da eine Rolle spielen und manchmal kommen sie auch zurück. Ehemaliger Vorstandsvorsitzender war nämlich ein Herr Merz. Mhm. Und jetziger Vorstandsvorsitzender?
Sigmar Gabriel.
Genau. Also man hat in diesem Verein auch gar keine Befindlichkeiten über Parteiengrenzen hinweg, weder bei den Mitgliedern noch bei seinen Vorständen. Also das scheint auch gar keine Rolle zu spielen, wenn man sich die Mitgliederliste anschaut. Also da wird wirklich bilateral über Grenzen hinweg verhandelt.
Das wäre das, was der Optimist denken würde. Der Pessimist könnte natürlich denken, aha, da treffen sie sich, um das zu machen, was sie wirklich hinter den Kulissen abziehen. Aber
und ich glaube, und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, auch hinter den verschlossenen Türen wird fröhlich eingenordet. Ich glaube, auch wenn da zur Sitzung gerufen wird, gibt es da schon mal das eine oder andere, ey, Freundchen.
Das kannst du aber nicht bringen. das wissen wir natürlich alles nicht. Das sind jetzt alles Spekulationen. Letztendlich kann man festhalten, dass sich der e.V. Atlantikbrücke bis jetzt nie etwas hat zu Schulden kommen lassen.
Nein.
Ja, das heißt, es gibt hier keine Negativpresse. Und wir wissen, keiner von uns ist dort jeweils eingeladen gewesen. Und wenn es doch einer gewesen wäre, dann hätte es dem anderen nicht erzählt. Oder erzählen dürfen, weiß ich nicht. Wir wissen es nicht. Das ist Spekulation insgesamt. Wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, dem sei das wärmstens ans Herz gelegt. Das ist eine äußerst interessante Vereinigung in jeglicher Hinsicht. Wir wollen hier keine Verschwörungstheorien schüren, aber es ist eine äußerst interessante und eine äußerst ungewöhnliche Vereinigung von sehr unterschiedlichen oder manchmal auch gar nicht so unterschiedlichen Menschen. Wer nicht so tief einsteigen will, liest einfach mal die Mitgliederliste und macht sich mal darüber Gedanken, okay, wer ist denn da eigentlich? So. Und was ist dann das dann eigentlich für eine Größenordnung?
Wir kommen noch mal ganz kurz zurück. Wo kommen wir her? Wir kommen in dieser Folge aus der Leuna-Affäre.
Jupp.
Ganz kurz noch mal, du hast es ja abgerissen, ich hole es ganz kurz noch mal zurück in die Folge. Nach der Wiedervereinigung sollte Leuna, / Minol, an die Elf Aquitaine gehen. Nach Frankreich. Das war der Deal. Das war so eine Art Cool-Mitterrand-Deal. Man wollte so ein bisschen deutsch-französische Freundschaft verstärken und.
Und Elf hatte zunächst eigentlich an der Referie quasi eigentlich gar kein Interesse. Viel mehr am Minol-Konzern.
Und weil man kein Interesse hatte, hat Deutschland gedacht, Mensch, wenn man so ein bisschen Geld hinterher schiebt, dann müsste es gehen. Und das hat natürlich auch Abnehmer gefunden. Jetzt war man mittendrin in einer, weil das natürlich nicht abgedeckt war. Das war natürlich nicht so mit dem Motto, wir geben euch den Betrieb bloß so, sondern das war natürlich alles nicht ganz.
Ja, wenn ihr das ausbaut, dann könnten wir uns ja zu Subventionen durchringen.
Und weißt du, was das Schöne an diesem Konstrukt ist? Es ist herrlich. Es ist alles da, es ist alles da, es ist Geld da, es ist Wirtschaft, da ist Politik, Seilschaften, das ist herrlich.
Ja.
Es ist ein Traum.
Das ist ein Schmelztiegel.
Das so einfach, da habe ich so bei mir gedacht, während ich die Folge höre, dachte ich, das ist ja Wahnsinn. Das
ja, ist ja. Schön. Ja, also die Folge, genauso wie die nächste, ist ein bisschen eine Krakenfolge.
Ja.
Weil es ist so viel da drin. Wir wollen mal gucken, wie sich das am Ende der Folge in der Bewertung widerspiegelt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben nicht drüber gesprochen.
Nein, wie immer nicht.
Aber ich habe nicht gesagt, naja, wir schauen mal.
Also jedenfalls gibt es eine Zwischenszene, da werden so ein bisschen die Zusammenhänge dargestellt. Georg sagt, die Mitglieder der Atlantikbrücke, die Mächtigen, würden Spiele spielen. Und Margot sagt, dass das T-Rex für diese Spiele bestimmt ist und dass er noch Spaß daran gewinnen wird. Das ist ein interessanter. Also eigentlich ist auch das ein Young Leadership in Offenbarung 23. So, Margot sagt ihm, Junge, du kommst da an diese Stelle und du wirst Spaß dran haben.
Richtig, du kannst das, du bist da berufen zu.
Und jetzt kommen wir in eins meiner Lieblingsstellen, nämlich, und davon hast du vorhin, jetzt machen wir die Brücke klar, die Atlantikbrücke machen wir jetzt klar. Und zwar, und jetzt wird über die Gründung der Atlantikbrücke gesprochen und da geht es um die Gründungsmitglieder. Das ist unter anderem Erik M. Warburg, der diesen Preis benannt gekriegt hat. Dann gibt es die Gräfin Dönhoff, das ist eine relativ wohlhabende Frau in Deutschland. Und es wird jemand erwähnt, der gar kein Gründungsmitglied ist, nämlich der von dir erwähnte Helmut Schmidt.
Helmut Schmidt. Helmut Schmidt ist de facto, das ist tatsächlich, hier hat sich Offenbarung 23 ein ganz kleines bisschen in der Fantasiewelt bedient.
Ja. Er war nämlich zu dem Zeitpunkt, als die Atlantikbrücke gegründet wurde, 34 Jahre alt. Dazu wäre er zu jung gewesen zu damaligen Zeiten. Er ist aber, jetzt muss man mal zusagen, er ist ein durchaus durch seine Freundschaft verbundener Mensch. Er ist sehr stark mit der Gräfin Dönhoff verbunden, die nämlich in der Hamburger Presse drin war. Er war Hamburger Mitglied, also er war da. Und er ist auch ein aufgebautes Atlantikbrücke-Mitglied.
Ja. Also auch er ist. Also er ist schon Mitglied gewesen, nur eben kein Gründer.
Nein, er war kein Gründungsmitglied, aber auch er ist durch Leute aufgebaut worden bis hin zum Bundeskanzler. Und was natürlich jetzt die ganze Theorie durchschürt ist, was relativ klar ist, wir können es hier nur als Theorie bezeichnen, aber wenn man Fakten aufeinander nimmt, muss man es ein bisschen auf sich wirken lassen. Es gibt durchaus die Theorie, dass Helmut Kohl ebenso ein aufgebauter Kandidat der Atlantikbrücke ist.
Richtig. Und was dafür spricht, ist etwas, was mir erst in dieser Recherche eigentlich relativ deutlich vor Augen geführt wurde, was man irgendwie immer schon mal so ein bisschen noch nicht aktiv gedacht hat, aber es wird halt hier auch ganz deutlich ausgesprochen. Helmut Kohl hat die Regierung übernommen auf recht unsanfte Weise, nämlich mit dem bislang einzigen erfolgreichen Misstrauensvotum innerhalb der deutschen Staatsobrigkeit. Er hat die Vertrauensfrage gestellt. Helmut Schmidt musste als Kanzler abdanken und Helmut Kohl hat...
Grund war, weil die FDP sich aus der Koalition gelöst
hat. Gelöst hat, ja. Naja, die hat sich aber auch nicht einfach nur gelöst, da ist schon viel vorweggegangen. Aber auch das ist ein sehr, sehr großer und sehr, sehr umfangreicher Prozess. Alles nachzulesen, wenn man einfach mal sich die historisch einfach den Karriereweg von Helmut Kohl mal beleuchtet. Da wird das eigentlich alles gesagt. Das ist ein äußerst umtriebiger Mann gewesen und mit Sicherheit auch ein sehr fähiger Mann. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Interessant ist, und das wird hier eben auch thematisiert, er hat das Misstrauensvotum gestellt, er hat die ganze Nummer gewonnen, er ist Kanzler geworden und hat eigentlich Schmidts Politik nur mit geringfügigen Veränderungen fortgeführt.
Na, es ging um Kleinigkeiten, die bei Schmidt zur Diskussion standen, unter anderem NATO-Doppelbeschluss, Wiederbewaffnung und, Abschussbasen von Raketen und. Also da gab es so ein paar Streitpunkte, wo Schmidt wackelig war. Und ich glaube, Helmut Kohl war das eben nicht. Und man muss die Transatlantik-Interessen so sehen und so weiter. Da gab es ein paar so Fragen. Das ist jetzt natürlich auch gemutmaßt, was ich hier gerade
mache. Ja, richtig. Aber es ist einfach, also ich will ja jetzt auch gar nicht sagen, mein Gott, da ist doch was im Busch gewesen. Nein, aber es ist tatsächlich ein interessanter Fakt, der mir vorher gar nicht so direkt bewusst war. Denn tatsächlich ist das, was zum Misstrauensvotum geführt hat, ist eigentlich Killefitz gewesen. So, das große Ganze stand eigentlich. Also das ist ein ganz interessanter Punkt. Und hier wird gleich innerhalb dieses Gesprächs wird gleich noch der nächste Kanzler ins Spiel geworfen, auf eine ganz lustige Art und Weise. Und hier ist es uns allseits beliebter Gerd, Herr Schröder.
Genau.
Und man bedient sich ja einer ausgesprochen waghalsigen Theorie, die ich keinesfalls bestätigen oder dementieren kann, die ich aber unglaublich geil finde. Es ist eine wunderschöne Geschichte. Nämlich, dass die Unternehmenssteuerreform, die Gerhard Schröder in Deutschland installiert hat, munkle Mann, sie sei der Preis für seine Kanzlerschaft gewesen, über Netzwerk der Atlantikbrücke. Hier wurden unter Ankündigung, also unter Zahlung dieses Preises der Unternehmenssteuerreform, die ja dann auch tatsächlich kam, wurden Medien gleichgeschaltet für den Wahlkampf und tada, so ward er Kanzler.
Also kurz, da kann ich mich leider nicht zurückhalten, Entschuldigung, aber also erstmal eins, um die Hörer vielleicht ein bisschen aus der Anspannung zu holen. Erstmal etwas Normales. Viele werden für eine Aufgabe aufgebaut. Das passiert in Vereinen, das passiert in Parteien, das passiert in Wirtschaftsverbänden. Also die Tatsache, dass man sich jemanden raussucht, den man aufbaut, um ihn an diese Stelle zu bekommen, ist ein verhältnismäßig häufiger Vorgang in jedem Bereich dieses Lebens. Da würde ich also, dass das diese Atlantikbrücke tut, ist...
Der Preis ist ein sehr hartes Wort.
Genau.
Der Preis heißt, also der vermittelt ja das Gefühl... Hier wäre jemand gekauft oder bezahlt worden. Natürlich ist es so.
Man muss dazu sagen, die Unternehmenssteuersenkung die Steuersenkung auf Unternehmensveräußerungen war, also vielmehr keine Steuern auf eine Unternehmensveräußerung zahlen zu müssen, jedenfalls nicht auf den Zugewinnwert. Das war eine Sache, da haben so ganz schlimme Marxisten, wie nämlich damals der Porsche-Chef Wiedeking Deichstein, sagt, Gerd, du holst uns die Heuschrecken ins Land. Du holst uns die Heuschrecken ins Land, das funktioniert so nicht. Wir werden hier so. Da haben also viele, auch Banken, haben auf der Holzbank gestanden und da haben sich die Kopfhörer auf und haben gesagt, die wussten schon, wie sie Abwehrzäune aufbauen sollten. Also denen ging ganz schön die Muffe, weil sie natürlich wussten, wie amerikanische Investmentsfonds arbeiten und so weiter. Also die mussten erstmal Verschlussprinzipien sich ausdenken. Aber trotz allem, ob es der Preis war, weißt du, wie du sagst, es ist. Ein bisschen
der Preis ist ein böses Wort dafür. Wie gesagt, ich finde die Geschichte und den Twist finde ich ganz interessant. Aber natürlich ist es so, grundsätzlich, und wenn wir das nur in der ganz einfachsten Geschichte wählen, es gibt einen Kandidaten, der dem Volk dies und jenes verspricht und das Volk wählt ihn dafür, dann ist das Versprechen so denn eingelöst, der Preis für die Wahl. Genau. Also der Pessimist oder der Schwarzseher könnte das natürlich auch ganz klar so verdrehen.
Es ist aber eine ganz klare Sache, dass das jede Forderung seinen Preis hat. Also das ist, um wieder das Wort Preis zu benutzen. Aber es geht in dem Gespräch auch noch ein bisschen weiter. Es geht um das berühmte Kohlsche Ehrenwort. Kohl hat ja in seiner Lebzeit nie die Spender verraten, obwohl die Liste dessen, wer da gespendet haben kann, in der Größenordnung überschaubar war.
Ja.
Man wollte bloß einen klaren Namen, aber die Liste hätte da jeder selber schreiben können. Flick, Leo Kirch, Thyssen,
ja.
Schreiber. Also die Liste war nicht lang. Ne? Da war auch unter anderem, man hat auch lange mit so einer Personalie wie Khashoggi, dem Waffenhändler oder so. Also man hat da diverse Leute auf der Liste gehabt. Und am Ende, egal, er hat es nicht verraten. Man musste damit leben. Ne? Also ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut finde, dass er es nicht verraten hat oder schlecht.
Wenn er wirklich naja, es ist auf jeden Fall eine Verklärung. Ne? Denn die Darstellung, auch da habe ich gestern mit jemandem drüber gesprochen. Liebe Grüße an der Stelle, Olli. Ich möchte mein Wort als Ehrenmann nicht brechen. Ich habe mein Ehrenwort gegeben und dafür muss ich
einstehen. Lustig, in der nächsten Folge haben wir auch ein Ehrenwort.
Ja, ist eine äußerst heroische Verklärung der Tatsache, dass er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat, weil ansonsten hätte die Nummer nämlich nicht funktioniert.
Ich weiß gar nicht, ob man Fremden gegenüber sowas überhaupt Geld machen kann. Also im Grunde war es eine Aussageverweigerung
ohne Bestand. Wir sind gestern zu dem Schluss gekommen, dass es in irgendeiner Weise juristisch genauso gelaufen sein muss, weil es eigentlich keine andere Aufklärung dafür gibt. Hier, liebe Zuhörer, klärt uns gerne auf darüber. Also das ist natürlich jetzt eine Laientheorie. Aber das ist halt eine wunderschöne Darstellung der Tatsache, dass er einfach nicht gesungen hat.
Genau. Also, Wir haben jetzt so ein bisschen, die Schwende haben wir abgehakt, man ist in Berlin. Es geht die Frage auf nachher, warum Schreiber eine Selbstanzeige gemacht hat. Ich würde jetzt die Folge so ein bisschen ins Ende führen.
Ja, das müssen wir auch dringend, weil ansonsten kommen wir hier vom Hundertsten ins Tausendste.
Genau.
Es wird hier eine ganze Menge aufgemacht. Hier sollte jeder selber noch mal ein bisschen reinhören, sich vielleicht noch mal ein bisschen kundig lesen. Das ist einfach zu viel. Aber es passiert jetzt noch mal was ganz Interessantes. Margot quält Georg ja so ein bisschen mit der ganzen Geschichte. Es taucht auch plötzlich noch jemand anders in diesem ganzen Gespann auf.
Gennadi Soysekov.
Alexandrowitsch Soysekov. Genosse und Bruder von Nolo. Da ist er. Der spricht übrigens vollkommen akzentfrei. Das ist jetzt, entschuldigt bitte, wenn ich hier jemandem auf die Füße getreten bin. Der taucht auch plötzlich auf. Margot quält Georg so ein bisschen, der kann eigentlich schon nicht mehr, der hustet schon, also das, was auch mehrmals wiederholt wird, es vermittelt auch wieder toll gemacht von David Nathan, dieses Husten ist bestimmt ein persönlicher Einfluss, weil es vermittelt dem Hörer sofort, der Mann fühlt sich vergiftet und der will das einfach nur noch loswerden. Und man, also tatsächlich finde ich das so gut, dass es jedes Mal unangenehm ist, das für mich zu hören, weil man diese Verzweiflung so gut rüberkommt. Margot macht ihn sich ein bisschen lustig und sagt, na wunderbar, herzlich willkommen in dem ersten Untergeschoss der Realität. Hier sind wir wieder im Untergeschoss der Realität. Hier sind wir auch wieder bei Ebenen. Deswegen sage ich, das ist die Folge der Ebenen. Und natürlich ist damit noch nicht Ende mit dem ersten Untergeschoss.
Natürlich nicht. Es gibt aber jetzt ein Gespräch. Soysekov markiert Margot als böse. Er nimmt T-Rex so ein bisschen zur Seite. Er führt ein Gespräch mit ihm in einem Büro.
Genau, weil sie haben sich vor der russischen Botschaft unterhalten und da gibt es Richtmikrofone und Genosse Alexandrowitsch hat natürlich in seinem Büro gesessen und darauf gewartet, wer da so vorbeistiefelt und sich worüber unterhält.
Selbstverständlich. So, und er sagt ihm, er ist nicht verhaftet, sondern er wäre befreit und interessant ist, Nolo ist verschwunden. Seit dem BND, sie ist mal wieder weg. Also Nolo verschwindet, taucht auf, das wie dieses bezaubernde
Genie. Ja, und er sagt auch, oh, die ist weg und wir machen uns große Sorgen.
Und T-Rex sagt, stellt eine Frage und das finde ich, das ist auch eine schöne Ebene. Ein schöner Dialog mit Mieter, der fragt, wo ist der Ausgang? Und dann sagt Soysekov, am Ende des Weges. Und das finde ich eine geile Dialogzeile. Ja. Da habe ich mich sehr gefreut und da habe ich mir so gedacht, ja, das ist schön. Also im Grunde ist es so, T-Rex ist zwischen die Fronten geraten und Deutschland liegt zu diesem Zeitpunkt, wo das hier spielt, genau in der Mitte zwischen Ost und West. Sie haben in beiden Seiten haben sie ihre Versprechung gemacht. Sie haben aber auch Interessen in beiden Seiten. Und dementsprechend, und hier fällt auch der Folgentitel, Krauts und Rüben. Deswegen ist das so, wird das so gesagt.
Auch hier übrigens eine lustige Doppeldeutigkeit, wie ich finde. Also Krauts, nebenbei gesagt, ist ein aus den Weltkriegen resultierender Begriff der feindlichen Mächte, der nicht-deutschen Mächte für die Deutschen, wegen wahrscheinlich des Sauerkraut oder was auch immer. Witzigerweise ist, man könnte das Ganze ja hier auch noch anders lesen. Man könnte nämlich auch Krauts und Rüben lesen.
Ich glaube, so ist es auch gedacht.
Genau, so wären wir nämlich bei den Krauts, bei Investment Krauts oder ähnlichen Geschichten, bei Finanzgemeinschaften. Und herzlich willkommen mal wieder in der Materie. Der Ursprung alles aller Macht ist das Geld.
Genau. Und dann gibt es noch eine Behauptung, die ein bisschen aus der Luft gegriffen ist, nämlich Gennady stellt eine Statistik in den Raum über die Sterblichkeit deutscher Politiker, die immer mit Spendenskandalen in Eingang lang stehen soll. Das ist ein bisschen, ja gut, man kann das glauben oder nicht. Ich habe da so ein bisschen geguckt.
Anfang der 80er und Mitte der 90er.
Genau. Und T-Rex ist mal wieder mit den Nerven so ein bisschen am Ende.
Und vollständig am Ende.
Vollständig am Ende. Und Gennady sagt zu ihm, wer auf T-Rex Zugriff hat, der hat die Macht. Weil er ist der Rätselentschlüsseler. Und das ist jedenfalls für uns hier erstmal der Endpunkt in unserer Folge. Ich möchte kurz noch was angeben. Diese Darstellung der Bruderkriege, ne? Die ist ja ein viel beschworenes Bild überhaupt.
Ja.
Also Kain und Abel wird hier genannt.
Ja, Kain und Abel wird hier genannt und ist auch der zentrale Punkt meines Erachtens.
Ich hätte noch andere.
Ja?
Liam und Noel Gallagher. Oasis.
Oh, ganz, ganz aktuell. Und jetzt gerade, wo sie Reunion feiern.
So, nämlich deswegen hole ich die raus. Oder? Die Aldi-Brüder, gut, gibt nicht mehr beide, aber auch ein Bruderkrieg.
Ja.
Das ist gar nicht so selten, dass diese interne, familieninterne Zwist zu einer Auseinandersetzung führt. Gar nicht so selten, wie man immer denkt. Ja, damit wären wir am Ende der Folge fast angelangt, aber
es gibt einen Nachspann.
Genau.
Und eigentlich möchte ich den Leuten, die jetzt gerade erst noch reinhören möchten, vielleicht vorab unsere Rezensionen, möchte ich das gar nicht so groß die Freude vorwegnehmen. Hört die Folge auf jeden Fall bis zum Ende, weil als ich das erste Mal gehört habe, hatte ich nach der Melodie schon ausgeschaltet und habe den gar nicht mehr gehört. Den habe ich erst bei der Wiederaufbereitung gehört und habe mich wahnsinnig gefreut, denn es findet sich eine weitere Ebene, es wird eine noch weitere Ebene, nämlich die Autorenebene auch noch aufgemacht. Und es findet sich eine äußerst bekannte Stimme, denn wir reden zwar nicht mit Justus Jonas, aber wir hören Oliver Rohrbeck,
ja,
der uns später noch einmal wieder begegnen wird. Viel Spaß beim Hören.
Und ich sage mal so, um die Folge jetzt mit einem Satz, bevor unsere Bewertung hier kommt, zu Ende zu führen, ich gebe mal zu bedenken, einfach so als Ende der Folge, wie brutal kann Wahrheit sein? Wie tief geht es noch bergab und welches Spiel treibt Margot wirklich? Und das wird noch in der nächsten Zeit sehr interessant werden.
Ja, absolut.
Also
absolut.
Wir sind am Ende der Folge und wer möchte von uns die Bewertung anfangen?
Ich lege jetzt einfach mal grob los. Ich weiß nicht, ob wir diesmal dabei sind, aber ich denke, wir sind eigentlich schon dabei. Diese Folge kratzt für mich an vollen 5 Punkten, weil sie die Thematik Verschwörungstheorien, gerade für uns, die wir in Deutschland leben, so nahe bringt und einen so durcheinander bringt und so viel Information und Randgeschehen aufgreift, dass man hier, wir hätten hier locker 3, 4, 5 Folgen über diese eine Folge hätten wir hier Podcast machen können, wenn wir wirklich alle Randerscheinungen aufgegriffen hätten, wenn wir die Leuna-Affäre, wenn wir die Schreiber-Affäre, die Parteispenden-Affäre, wenn wir damals die RAF noch mit aufgegriffen hätten und. Ja, das wird echt ein großes Ding. Viel, viel Information, geil gesprochen, richtig gute Momente da drin auch noch. Viele Aha-Effekte, fast 5 Punkte. Aber im Zusammenhang, kleine Vorfreude aufs nächste Mal, im Zusammenhang mit der nächsten Folge 6 von 5 Punkten.
Dann komme ich zu meiner Bewertung. Und zwar meine Bewertung kommt deiner mal wieder. Und wieder mal ärgere ich mich fast darüber. Relativ nah. Ich habe, weil ich auch einen Wert immer festlege, 4,8 von 5 Punkten. Ich sage auch warum. Ich sage mal so, 4 Punkte, um zu differenzieren. Alleine, wie du sagst, wegen der Handlungsbreite. Eine Krakenfolge, eine Sandwichfolge, die so aufeinander aufbaut für die nächsten, viele Stränge aufmacht, super gesprochen, macht viel Spaß. Dieses coole Outro, was wir haben, also dieses nach dem Abspann noch etwas reinzufügen, wo man denkt, coole Sache.
Und wir alle, die wir in den 90ern und 80ern gelebt haben, lieben Hidden Tracks.
Auf jeden Fall. Und das ist also, und 0,8 Punkte meiner Bewertung sind alleine, haben 4 Gründe. Nämlich Benjamin Völz, David Nathan, Dietmar Wunder und Till Hagen. Nämlich die Hauptsprecher, die immer wieder, es macht mir einfach Spaß, weil die wirklich dieses Ding tragen. Also nicht nur sprechen, sondern spielen. Und das ist wirklich geil.
Ja, aber an dieser Stelle, und deswegen bin ich schon fast geneigt, tatsächlich volle Punktzahl zu geben, hier ist auch eine regietechnische Meisterleistung in der Buchschreibung, in der Storyschreibung, in der Ebenenführung. Also das Ding ist, diese Folge ist wirklich ein Monster. Und deswegen ist das schon wirklich, also viel besser kann es ehrlich gesagt kaum noch werden. Und in Verbindung mit der nächsten, wenn man das als Doppelfolge sehen wollte, hätte sie bei mir die volle Punktzahl überschritten.
So, und da Dirk die nächste Folge wieder als Überleitung zum Weltmeister anspricht, wir hören uns in der nächsten Folge. Und die Folge heißt die Waterkant-Affäre und hat ein bisschen mit der Causa Barschel zu tun. Und da freue ich mich sehr drauf. Die habe ich auch etwas mitbekommen und da freue ich mich drauf. Also Dirk, vielen Dank für diese wunderbare Folge. Vielen Dank für deine Einwürfe. Du hast viel heute mitgebracht. Ich bin echt, nicht, dass du es sonst nicht tust, aber heute warst du in Topform.
Jetzt reicht es aber auch. Ich muss gleich kalt duschen. Das ist ja schrecklich. So, ja. Wir machen jetzt Feierabend.
Weil sonst wird es widerlich.
Bitte bleibt uns gewogen. Bitte schreibt uns Pros, schreibt uns Cons, schreibt uns einfach nur liebe Grüße. Wir freuen uns über alles.
Genau. Und unsere Aufgabe ist, diesen Podcast zu machen und eures uns weiter zu empfehlen. Denkt immer daran. Wir sind raus. Tschüss.